finde es schön, dass ich heute hier sein kann im Kanzeltausch. Ich war jetzt tatsächlich das erste Mal hier oder bin das erste Mal im Alleenforum, habe es vorher geschwind gezeigt gekriegt. Das ist schon beeindruckend, was es da alles für Räume gibt. Und ich finde es einfach wichtig, dass wir als Christen Kontakt halten untereinander, auch wenn wir unterschiedliche Prägungen haben, weil die Menschen von außen, die keine Christen sind, die kapieren überhaupt nicht, was das für Unterschiede sind zwischen uns Christen. Und für unsere Außenwirkung nach außen ist es einfach wichtig, dass wir als Christen auftreten und nicht als einzelne Gruppierungen oder so. Liebe Geschwister im Glauben, miteinander Hoffnung leben, das ist ja das Leitthema der diesjährigen Allianzgebetswoche. Und ich nehme den Bibeltext, der für die ganze Allianzgebetswoche als biblischer Bezug vorgeschlagen ist, heute auch als Grundlage von meinen Predigtgedanken. Es ist der Schlussabschnitt des ersten Thessalonicher Briefes, den Paulus an die Christen in Thessaloniki wahrscheinlich etwa um 50 nach Christus geschrieben hat. Dieser erste Thessalonicher Brief ist wahrscheinlich der früheste erhaltene Brief, den wir von Paulus haben. Und der Brief ist gerichtet an eine, kann man sich vorstellen, ganz jung gegründete, noch ganz junge christliche Gemeinde. Viele in dieser Gemeinde waren erst seit kurzer Zeit Christen. Und so ist auch gut verständlich, dass Paulus seinen Brief mit einer konzentrierten Kurzfassung christlichen Verhaltens und christlicher Haltung beschließt. Man könnte seinen Worten die Überschrift Kennzeichen eines Lebens mit Gott geben. Wir gucken uns den Text mal an. Ich habe jetzt gedacht, nur kann ihn sehen. Sonst lese ich ihn einfach. Wir bitten euch aber, Brüder und Schwestern, achtet, die sich unter euch mühen und euch vorstehen im Herrn und euch ermahnen. Ehrt sie in Liebe, umso höher um ihres Wirkens willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Liebe Glaubensgeschwister, so handelt ein Christ. So verhält sich eine Christin. Das könnte als Überschrift über diesen Aussagen von Paulus stehen. Diese Verse klingen zusammengenommen ein bisschen wie eine Idealbeschreibung eines Christen oder einer Christin, die aber auf den ersten Blick durchaus auch Überforderungsgefühle bei uns auslösen kann. Zum Beispiel, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Kann denn das wirklich irgendjemand so umsetzen? Habe ich nicht auch Zeiten, in denen bin ich alles andere als fröhlich, sondern besorgt und voller Bedenken? Und meine Gedanken sind ganz sicher auch nicht ohne Unterlass bei Gott. Und dankbar zu sein fällt manchmal eher schwer. Wenn im Leben Hürden und Krisen zu meistern sind, zum Beispiel wenn jemand, der mir nahe steht, plötzlich schwer krank wird oder ich selbst krank werde und herausgeworfen werde aus meinem gewohnten Alltag und unsicher bin, wie es weitergeht. überfordert Paulus da nicht seine christlichen Geschwister, die erst gerade Christen geworden sind, die damaligen und auch uns heute? Ich glaube, dass wir diese Kennzeichen eines Lebens mit Gott nicht als eine Checkliste verstehen sollten, an der man abmessen könnte, wie bei einer Mängelliste beim TÜV, ob jemand ein rechter Christ oder eine rechte Christin ist. Ganz am Ende seiner Ermahnungen dieses letzten Kapitels im ersten Thessalonicher Brief schreibt Paulus den wichtigen abschließenden Satz: Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Da geht es letztlich um Gottes Treue zu uns. Es geht in all diesen Kennzeichen eines Lebens mit Gott darum, was Gott in uns und an uns tut. Gott, der uns ruft und uns zu einem Leben im Glauben beruft, wird uns auch dazu helfen, dass wir christlicher leben können, als wir uns das vielleicht manchmal selber sogar vorstellen. Deswegen sind die Beschreibungen christlichen Lebens nicht Überforderungen und auch nicht als solche natürlich gemeint, sondern es sind Herausforderungen, im Vertrauen auf Gott zu erproben, zu welchen guten und segensreichen Lebenshaltungen im Glauben ich befähigt werde. Es sind im Grunde, würde ich sagen, seelsorgerliche Ratschläge von Paulus, die uns zu einem erfüllten Glaubensleben helfen wollen, indem wir dann auch glaubwürdige Zeugen und Zeuginnen des Glaubens mit einer guten Ausstrahlung sein können. Knapp gesagt, Paulus malt uns vor Augen, wie wir sein und werden können im Glauben, in diesen Sätzen. Wie wir sein können im Glauben. Ich greife mal das Seid alle Zeit fröhlich als Beispiel auf. Seid alle Zeit fröhlich. Ich glaube, das kann niemand. Aber das deutsche Wort fröhlich führt auch leicht auf eine falsche Fährte im Verständnis. Fröhlich hat so einen Nebenklang von lustig oder beschwingt, so als ob alles schön und einfach und leicht sei. Paulus redet hier eigentlich wörtlich im griechischen Urtext von sich freuen. Also freut euch alle Zeit. Und es geht hier nicht um alle allgemeine Lockerheit, sondern es geht hier ausdrücklich um die Freude aus dem Glauben heraus. Am besten ist der Sinn ausgedrückt, finde ich, mit einem älteren deutschen Ausdruck, nämlich dem Ausdruck guter Dinge sein. Guter Dinge sein. Das meint zuversichtlich sein, und zwar in dem Sinn, dass ich die guten Dinge in meinem Leben immer im Vordergrund sehe, dass ich Gutes erwarte, dass ich mich von dem, was ich als gut erkannt habe, leiten lasse. Guter Dinge sein, aus der Hoffnung des Glaubens heraus. Das würde heißen, im Vertrauen auf Gott sich darauf verlassen, dass all unsere Lebensstationen und Lebenssituationen, egal ob schön oder schwierig, Durchgangsstationen sind auf dem Weg zu Gott selbst und ich von Christus begleitet bleibe und ich nicht aus Gottes Hand fallen werde. Guter Dinge sein. Ich habe diese tiefe Vertrauenshaltung des Glaubens einmal vor ein paar Jahren eindrücklich erlebt bei der Trauerfeier eines guten Freundes von meiner Frau und mir, schon seit Jugendtagen. Unser Freund Andi war ein begabter und beliebter Chefarzt und Spezialist in Schmerztherapie, der aber plötzlich einen Gehirninfarkt bekam und unter größter Anstrengung und mit bewundernswerter Disziplin langsam wieder gehen, dann laufen, dann sogar Autofahren lernte und allmählich auch ein bisschen sprechen lernte und zuletzt sogar im Wallis, die haben zum Schluss da gelebt, sogar große 3000er-Gipfel besteigen konnte. Er hat in alledem immer an seinem Glauben festgehalten und hat, als man ihn gefragt hat, wie er sein Schicksal und seinen Glauben zusammenbringt, geantwortet in der reduzierten Sprache, die er sprechen konnte: Oh, Gott ist viel, viel größer. Dann hat er wieder einen Gehirninfarkt bekommen, der die andere Gehirnhälfte zerstört hat, und daran durfte er dann sterben. So hat es auch seine Frau gesehen. Die Trauerfeier war ein eindrückliches Zeugnis des Glaubens von seiner Familie. Und die Kernaussage war: Der Glaube ist wie ein Schatz, den wir in uns tragen. Ein Schatz im Acker des Alltags und auch ein Schatz inmitten der Lebenskrisen, die wir erleben. Er ist einem nicht dauernd bewusst, dieser Schatz. Aber dieser Schatz ist in unserem Leben. Die Gewissheit, sich unverlierbar zu Gott zugehörig zu wissen und sich von ihm befreit und getragen zu wissen, das ist, glaube ich, der Schatz im Acker, von dem Jesus im Gleichnis da redet. Auf die vollständige Enthüllung dieses Schatzes bei Gott habe unser Freund immer zugelebt, so wurde es an der Trauerfeier formuliert. Und dieser Schatz hat in aller Mühe und allen Schmerzen der Krankheit sein Leben kostbar und reich gemacht und auf andere ausstrahlend gemacht. Ja, ein Beispiel: So dürfen wir guter Dinge sein im Leben und im Glauben. Und wenn Paulus sagt, seid alle Zeit guter Dinge, dann sind damit nicht 24 Stunden eines Tages gemeint, sondern dann meint er damit, in allen Lagen des Lebens diese Gewissheit festzuhalten, dass es Gott gut mit mir meint und machen wird, weil er mich festhält und zu sich führt. Ich habe von diesem Freund jetzt auch ausdrücklich deswegen erzählt, weil er in meinem Leben zu den eindrücklichen Zeugen des Glaubens gehört, die für mich wichtig waren und die immer noch wichtig sind in meinem eigenen Glauben. Paulus schreibt ja am Anfang dieses Grußes, am Schluss vom Thessalonicherbrief: Wir bitten euch aber, Brüder und Schwestern, achtet, die sich unter euch mühen und euch vorstehen im Herrn und euch ermahnen, ehrt sie in Liebe umso höher um ihres Werkes willen. Paulus meint da offensichtlich die Gemeindeleiter, also die Verantwortlichen in der örtlichen Gemeinde im Sinn der geistlichen und seelsorgerlichen Leitung und, das ist nicht ganz klar, vielleicht zugleich auch im Sinn der organisatorischen Leitung. Auf jeden Fall legt er den Gemeindegliedern ans Herz, doch diesen Dienst wertzuschätzen und sie auch als Personen zu achten in Liebe. Ich möchte den Blick da ein bisschen ausweiten auf all die Menschen, die in ihrem Leben als Christen für andere zu Vorbildern, zu Leitfiguren, zu Müttern und Vätern im Glauben geworden sind. Zu diesen Begleitern und Wegweiserinnen im Glauben gehören sicher auch die Verantwortlichen in der Gemeinde, in der ich jetzt gerade meinen Glauben lebe. Ein Teil der Kennzeichen des Lebens mit Gott, mit Christus, ist nach Paulus, dass wir wertschätzend und in Liebe auf das Bemühen unserer Gemeindeverantwortlichen sehen. In Liebe darauf sehen, was sie uns geistlich mitgeben wollen, wie sie uns seelsorgerlich begleiten, wie sie sich um Lebendigkeit und Glaubwürdigkeit der Gemeinschaft in der Gemeinde bemühen. Und in Liebe auf jemanden sehen, das beinhaltet immer, was Paulus in seinen Ermahnungen hier in 1. Thessalonicher 5 allen Mitchristen ans Herz legt, nämlich nach Frieden zu streben, geduldig miteinander zu sein, die Schwächen der anderen mitzutragen. Alle Gemeindeleiter und Leiterinnen, Pfarrer und Theologen und Lehrer haben ihre bestimmten Vorlieben, ihren Stil, ihre besonderen Gaben, aber eben auch ihre Begrenzungen und Einseitigkeiten und Bereiche, die eben nicht so ihre Stärken sind. Das zu wissen und zu akzeptieren und durch die gemeinsamen Gaben einander zu ergänzen, also auch die Gemeindeleiter zu ergänzen von der Gemeinde her, das wäre aus meiner Sicht so ein Wertschätzen in Liebe, wie es Paulus sagt. Und dazu gehört sicher auch, gegebenenfalls in Liebe auf einen blinden Fleck oder auf eine mangelnde Aufmerksamkeit bei den Verantwortlichen hinzuweisen. Es ist nämlich ein Akt der Liebe, wenn man mithilft zu vermeiden, dass sich eventuelle Missstimmungen oder auch Missverständnisse untereinander nur so in einem unausgesprochenen Gefühlsgegrummel unter den Leuten ausbreiten. Einander wertschätzen. Einander in Liebe achten. Das bezieht sich nicht nur auf die Gemeindeleiter und Leiterinnen meiner jetzigen Gemeinde, sondern es bezieht sich meines Erachtens auch insgesamt auf die Menschen, die in ihrem Leben als Christen für uns zu Vorbildern geworden sind, zu Leitfiguren, zu Vätern und Müttern im Glauben. Es ist ja unzweifelhaft so, liebe Mitchristinnen und Mitchristen, dass wir in unserem Glauben keine self-made men oder self-made women sind. Keine Glaubenden, die sich selbst zu Glaubenden machen. Immer verdanken wir unseren Weg in den Glauben hinein und unseren Weg auch weiterhin im Glauben zuallererst Jesus Christus beziehungsweise dem Wirken des Heiligen Geistes in uns. Und dann verdanken wir unseren Weg im Glauben anderen Glaubenszeuginnen und Glaubenszeugen, die uns beeindruckt haben, die uns Vorbild waren oder sind, die uns weiterhelfen im Glauben, die uns inspirieren und die mir für dieses oder jenes im Glauben die Augen öffnen, was ich vorher nicht gesehen habe. Ich meine, dass tatsächlich die Vorbilder und Zeuginnen des Glaubens, die uns selbst geprägt haben und geholfen haben auf unserem eigenen Glaubensweg, wichtige Gnadengaben Gottes sind, die wir wertschätzen sollten und dafür dankbar sein dürfen. Oft sind das ja konkrete Personen auf meinem Lebensweg, die da öffnend und beeindruckend gewirkt haben. Als Beispiel will ich es einfach kurz von mir selber sagen. Bei mir sind das zum Beispiel meine Oma zuerst, die ganz besondere Bibelbilderbücher gehabt hat, die mich schon als Kind fasziniert haben und mit der ich später dann immer wieder über die Allversöhnung diskutiert habe. Mein Vater, der auch Pfarrer war, von dem ich in Anlehnung und auch in Abgrenzung viel gelernt habe. Ein Jugendreferent für Schülerarbeit in der SMD, der meinem Freund und mir geholfen hat, damals in unserer Schule einen Schülerbibelkreis zu gründen. wegweisend waren für mich auch bestimmte theologische Lehrer, wie zum Beispiel der Professor für Neues Testament in Tübingen, Hans-Joachim Eckstein, den kennt vielleicht sogar jemand von hier. Freunde, die überzeugende Christen waren und ihr Christsein überzeugend für mich gelebt haben, waren weiterführend. Wie unser Freund Andi, von dem ich vorhin erzählt habe. Aber ich meine, zu der Wolke der Zeuginnen und Zeugen gehören auch christliche Persönlichkeiten aus der Glaubensgeschichte, die mit ihren Worten oder ihren Glaubenserkenntnissen prägende Impulse für die nachfolgenden Generationen gegeben haben. Bei mir sind das beispielsweise Dietrich Bonhoeffer und seine Gedanken in Widerstand und Ergebung. Oder die beeindruckenden französischen Christinnen Simone Weil und Madeleine Delbrel, die wahrscheinlich gar nicht so bekannt sind. Liebe Geschwister, wir sollten nicht meinen, nur was heute gesagt und gedacht wird, würde den Raum des Glaubens erfassen oder beschreiben. Nein, manchmal ist es aus meiner Sicht wichtig, auch die früheren Glaubenszeugen nicht zu vergessen und wertzuschätzen, damit wir davor geschützt sind, uns selbst und unser eigenes momentanes Glaubensbewusstsein als das allein Seligmachende zu verstehen. Wir stehen auf den Schultern von vielen Vätern und Müttern im Glauben und sollten das nicht vergessen. Diese Leitbilder für den Glauben sind Gewehrsleute der verwandelnden Kraft des Glaubens. Und wenn wir auf die große Wolke von Zeugen und Zeuginnen des Glaubens schauen, die es auf der Welt und in der Geschichte schon gab und gibt, dann müssen wir eigentlich staunen darüber, wie Gottes Geist immer wieder neu Menschen bewegt, befähigt und als Gewehrsleute des Glaubens für andere reifen lässt. Und dass Christus immer wieder neue Menschen zu glaubwürdigen Zeuginnen und Zeugen des Glaubens macht, können wir als Bestärkung für uns selbst erkennen, nämlich dafür, dass Jesu formende Geduld auch mich zu einem Zeugen, zu einer Zeugin formen will, um hier und da füreinander glaubensstärkend zu sein. Miteinander Hoffnung leben ist das Leitmotiv der Allianzgebetswoche. Die Glaubenszeuginnen und Zeugen in unserem Leben sind meines Erachtens ein ganz wichtiger Teil dieser Hoffnung, die wir miteinander im Glauben leben. An welche Vorbilder des Glaubens oder an welche glaubensbestärkenden, bestätigenden Begegnungen mit Christen kann ich mich erinnern? Wer hat mich beeindruckt und geprägt und gestärkt? Was sind meine Glaubenshelfer, meine Gewehrsleute des Glaubens auf meinem Glaubensweg? Ich glaube, es lohnt sich, diese Gewehrsleute des Glaubens in meinem Leben einmal für sich zu sammeln und sie mit Liebe anzuschauen und Gott für diese Glaubensgeschwister zu danken. Ja, Jesus Christus stellt uns helfend und stützend alte und neue Glaubensgeschwister an unseren Weg, damit wir guter Dinge sein können aus der Zuversicht des Glaubens heraus. Amen.